Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos, der Podcast mit mir, dem Bene und selbstverständlich, er ist mir wieder digital zugeschaltet, dem Leon und heute mit dem, kleinen Finale von Octopussy, der Buchvariante oder der Kurzgeschichtenvariante. Aber erstmal sei gegrüßt, mein Lieber.
Ja, grüß dich zurück. Schön, dass es weitergeht mit Octopussy. Oder dann auch zu Ende geht, wer weiß. Mal schauen, wie unser Fazit ausfällt. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass wir wieder zusammen da sind und uns ein bisschen drüber austauschen dürfen, die Reise begeben dürfen. Und ich hoffe mal, du bist wie immer gut vorbereitet, aber eigentlich habe ich daran wenig Zweifel.
Ja, durchaus würde ich behaupten, aber ich bin ja heute in der etwas komfortableren Situation, dass du uns so ein bisschen durch die Geschichte navigieren wirst und ich den ein oder anderen pfiffigen Kommentarbeitrag oder dann am Ende Resümee bereithalte. Und ja, wir haben jetzt diese Kurzgeschichten schon ein bisschen durchgearbeitet. Also haben jetzt heute schließen wir die vierte ab, die wir uns angeguckt haben. Ich erkenne so ein bisschen ein Muster, aber diese, The Property of a Lady oder im Deutschen, wie sie so schön heißt, der Besitz einer Dame, die fand ich sehr speziell, muss ich sagen. Und auch relativ kompakt, oder es kam mir einfach nur so vor, ja, weil ja. War nicht so lang.
Nee, würde ich auch mitgehen. Also zumindest bei letzterem definitiv etwas kürzer ausgefallen als davor, die Geschichte oder auch die anderen zwei. Und genau, ansonsten haben wir ja nachher dann auch das Feedback beziehungsweise die Zusammenfassung, Rückblick, nennt wie ihr es wollt, Bewertung mit dabei. Da bin ich tatsächlich gespannt, genau wie du das Ganze auch einschätzt. Du hast ja jetzt schon mal ein bisschen angeteasert, dass du da, ja, dir schon bereits auf jeden Fall Gedanken gemacht hast. Und da werden wir sicher auch nochmal drüber sprechen dürfen.
Ich denke auch, dann auch gerade im direkten Vergleich. Bei der letzten Ausgabe, ihr habt es ja vielleicht noch präsent, ging es um Dexter Smythe, einen Nazi-Schatz und um Fragen der Moral und am Ende ein, ja nicht mysteriöses unbedingt, sondern eher ein unglückliches Ende, aber eine Auflösung der Geschichte, die sehr, sehr speziell dahergekommen ist und Bond eher als Randcharakter mit eingeworfen hat, wir uns ganz und gar auf unseren neuen Nebencharakteren eingelassen haben. Heute, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, geht es tatsächlich deutlich mehr um James auf, mit Bezug auf die Kürze der Seiten, aber dennoch steht er im Vordergrund, hat einen kleinen Fall in einer Zeit, wo wahrscheinlich wieder nicht ganz so viel anliegt und wie, wo, was genau, da kannst du uns ja dann rein entführen. Absolut. Und uns mitnehmen.
Absolut, wir können gern gleich mal vorab draufschauen, du hast jetzt gerade eine kurze Zusammenfassung vom letzten gegeben. Es geht natürlich nicht nahtlos weiter, das ist ja durchaus der Witz von den Kurzgeschichten. Wir haben nämlich diesmal ein Sommerloch beim Secret Service und Bond bereist also mal nicht die halbe Welt, sondern ja, chillt zu Hause. Ganz im Gegenteil darf er nämlich auf Eiersuche vor der eigenen Haustür gehen. Oder genauer gesagt, der Globus, den Bond sonst bereist, steht plötzlich im Miniaturformat unter Beobachtung. Bond darf die heiligen Hallen des Kunsthandels mit seinem reichhaltigen Kunstverständnis in Anführungsstrichen besuchen und bereichern und ganz besondere Exponate von Fabergé verfolgen. Das kommt durchaus bekannt aus dem Film vor. Selbstverständlich auch hier wieder nur eine reine Formalia, dass der KGB irgendwie noch eingeflochten wird. Da dürfen wir natürlich auch nochmal drauf schauen und seine Finger eben im Spiel hat. Und die Frage ist natürlich auch nur, was genau haben teure Kunst und der KGB sowie der Secret Service denn gemeinsam? Also da geht's drum, das herauszufinden. Das darf natürlich Bond machen. Die Sache hat irgendwie auch so ein bisschen Stallgeruch mitgebracht. Das heißt, er ist eigentlich vor der eigenen Haustür und im eigenen Haus unterwegs und genau, soll am besten Falle den KGB so ein bisschen aus dem Verkehr ziehen, zumindest in London. Das ist das erklärte Ziel, was sich so nach und nach aus dem ganzen Bild ergibt. Hast du da vorab was hinzuzufügen oder bist du ready, dass wir reinstarten können?
Da bin ich ohne jeglichen Kommentar und freue mich darauf, da in die Geschichte richtig einzutauchen.
Gib's zu, du hast dich schon zurückgelehnt und lässt dich heute ein bisschen berieseln. Aber das ist okay, das durfte ich ja vor 2 Wochen machen. Insofern will ich mich hier mal nicht beschweren. Genau, es ist Sommer, mal wieder Leerlauf beim Secret Service. Ich habe es gerade schon angedeutet und nichts, was Bond gut aushalten kann. Das kennen wir auch aus der Vergangenheit. Also wenn irgendwie Leerlauf ist, fühlt er nicht ganz so. Um genau zu sein, hasst er es sogar. Und es kommen dann aber auch keine neuen Aufträge rein, geschweige denn spannende Aufträge, die irgendwie abgearbeitet werden. Also vertreibt er sich die Zeit mit irgendwelchen Klatschzeitschriften zu irgendwelchen russischen Geheimwaffen-Gadgets. Also er bleibt zumindest auf dem Laufenden. Es ist aber nicht wirklich spannend. Nichtsdestotrotz, plötzlich darf er dann doch ein bisschen hochschrecken, denn sein rotes Telefon klingelt und es bedeutet, dass der gute M am Apparat sein wird oder er zumindest zu M gebeten wird. Und ja, das reißt Bond aus seinen Gedanken eben raus. Und der Secret Service, wie wir berichtet kriegen, darf von Glück reden, dass er kein neues Telefon anschaffen muss, denn im Eifer des Gefechts fliegt dieses halb durch den Raum und Bond kann es in letzter Minute noch auffangen. Und sein Meister und Chef ruft eben nach ihm und Bond macht sich natürlich aufgrund der Langeweile umso schneller auf den Weg ins Büro zu M. Und Moneypenny vor M's Büro lässt dann zu seinem Bedauern auch nicht wirklich groß was raus. Das heißt, er muss sich noch ein bisschen gedulden, weiß aber auch, könnte halt auch nur ein Routineauftrag sein. Andernfalls wäre Moneypenny schon rausgeplatzt, um was es sich dreht.
Besonders schön fand ich auch, als er dann aus seinem Büro raus sitzt, hat er ja seine eigene Sekretärin, in dem Fall Goodnight. Mhm. Und da wurde wieder in so einem netten Nebensatz erwähnt, dass er sich da sehr kontrollieren musste, ihr nicht durch die Haare zu wuscheln, ja, also sie de facto zu begrapschen.
Auch wieder schwierig.
Wo ich dachte, boah, dieses Maß an Selbstkontrolle.
Ja, ist schon stark, muss man sagen. Muss man herausheben auf jeden Fall. Ganz im Sinne der heutigen Zeit, definitiv. Genau, in M's Büro wartet dann schon weiterer Besuch. Ich hoffe, ihr judgt mich nicht, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Es ist der Dr. Fenshawi. Ich weiß es nicht. Wir bleiben bei Fenshawi vielleicht, keine Ahnung. Ein Experte auf jeden Fall für Schmuckstücke und nicht gerade der Typ Mensch, der Bond irgendwie zusagt. Also ist eher ein bisschen, ja, zu langweilig vielleicht auch. Einer der wenigen, die sich für Kunst interessieren. Und Bond wünscht sich, dass M ihm einfach seinen Auftrag mitteilt und er sich nicht durch die ganzen Erklärungen durchquälen muss, sondern dass er eben so ein bisschen das Ganze abkürzen kann. Nach seiner Analyse geht's M eigentlich ähnlich, so muss man sagen. Der langweilt sich offensichtlich auch in der Mittagshitze und ja, daher vermutlich der ganze Zauber, weil er denkt, okay, M will Bond irgendwie ein bisschen was bieten, obwohl das Ganze eigentlich abgekürzt werden könnte, da muss er dann irgendwie wohl durch. Immerhin erfährt er schon mal grob von M vorab, um was es eigentlich gehen könnte. Und es hat wohl mit einer gewissen Maria Freudenstein zu tun. Einer, so wie wir es gleich genannt kriegen, enttarnten russischen Doppelagentin, die sich beim Secret Service vor geraumer Zeit eingeschlichen hat. Sie stellt wiederum aber keine wirklich große Gefahr mehr dar, denn wie schon gesagt, sie wurde enttarnt und eigentlich weiß jeder im Secret Service gefühlt Bescheid, wer sie ist und was sie tut. Und sie wird eigentlich mittlerweile auch nur noch zur Streuung von Falschinformationen über ihre oder die von ihr bedienten Chiffriercode verwendet, sodass Russland quasi falsche Informationen oder gezielt falsche Informationen erhält. Dann darf Dr. Fenshawi übernehmen. Und er teilt Bond eben mit, dass es um Fabergé oder genauer gesagt um eines seiner hergestellten Kunsteier geht, den sogenannten Smaragdglobus. Soweit ich herausfinden konnte, durchaus in Eiform, was nicht unbedingt für einen Globus spricht, aber ja, ich habe leider kein wirkliches Bild davon erhaschen können. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob es den in dieser Form wirklich gibt. Das ließ sich jetzt auf die Schnelle nicht rausfinden. Ich habe es versucht. Genau. Dieser wurde auf jeden Fall, also dieser besagte Globus, wurde per Einschreiben vor kurzem aus Paris nach England verschickt und bei dem angegebenen Warenpreis des Päckchens ist der Zoll dann doch mal irgendwie ein bisschen aufmerksam geworden und hat lieber einen Experten hinzugezogen und das war ja, eben... Ja
gut, wenn das Ganze auf 100.000 Pfund dotiert genau. ist, da ist das schon mal fraglich bei der Größe, was sich dahinter befindet.
Absolut, ja. kann man schon mal dann sicherheitshalber nochmal gegenchecken. Und ja, der Fenshawi hat dann eben dieses Ei entsprechend sofort identifiziert als echt und eben auch als noch wertvoller, als eigentlich der Paketpreis angegeben war, was es erst dann so richtig interessant gemacht hat. Doch erst kurz darauf erfuhr er dann, dass das Ei in London eben versteigert werden soll und sein Interesse wuchs ins Unermessliche, natürlich teils durch seine berufliche, ich sag mal, Krankheit, sich dafür die Kunst zu interessieren oder so übermäßig für die Kunst zu interessieren. Andererseits aber auch, weil ihm das Ganze so ein bisschen wild vorkam. Insbesondere die Herkunftsgeschichte kam ihm etwas seltsam hervor. Er hat herausgefunden, wer die anonyme Verkäuferin ist und kontaktierte dann eben den MI5, die ihn dann an M weiterverwiesen haben. Das heißt, irgendwie ist es dann, ja, sind da die Zuständigkeiten auch wieder nicht ganz geklärt zwischen MI5 und Secret Service. Am Ende darf es der Secret Service ausbaden, sage ich mal. Und genau, es ist eine einfache Angestellte beim Geheimdienst, die plötzlich ein Ei im Wert von über 100.000, in Pfund vererbt bekommt. Und das klingt nach seiner Ansicht nach verdächtig, weil sie eben niemand Besonderes ist, weil sie eigentlich keine Vorfahren hat, die, ja, wo es logisch wäre, solche Schätze zu besitzen, die dann eben weiter vererbt werden. Und dass das Ding von ihrem Großvater bei Fabergé bestellt und dann in der Familie eben dreimal weitergegeben wurde, wirkt dann auch etwas platt und zu einfach, dass es so geradlinig eben verfolgt werden kann.
Ja, da sind ja wohl ein paar Fragezeichen.
Ja, da sind einige Fragezeichen. Und der Fanshawi könnte vielleicht überlegen, ob er doch beim Secret Service anfängt. Hat er sich gut zusammengereimt. Er konnte auch mit Freudenstein sprechen, die bestätigte ihm natürlich, wäre auch dumm gewesen, wenn nicht, die ganze Geschichte mit der Herkunft und so weiter. Und er konnte auch weitere Untersuchungen durchführen an diesem Ei und hat eben einmal mehr dann diese Echtheit, die er schon angenommen hatte, nochmal bestätigen können. Mehr Auskunft ist dann aber irgendwie nicht aus dem Ganzen hier herauszuholen, beziehungsweise kann er in dem Moment nicht mitteilen. M hat irgendwie doch auch ein bisschen Interesse und stellt noch ein paar Fragen. Er will noch mehr zu der Vorgeschichte und den russischen Schätzen erfahren, also was die Russen generell betrifft. Dazu ist zum Beispiel bekannt, dass die Russen offiziell kommunizieren, dass die ganzen Geschäfte im Kunstbereich quasi nur Kapitalisten-Scheiß sind. Das wird aber natürlich auch so ein bisschen relativiert, weil sie sagen, das ist das einzige Das einzig Wahre sind die vorrevolutionären Objekte, so kommunizieren sie es jedenfalls, sind aber im Moment immer noch in den Handel involviert, immer wieder tauchen da zumindest Indizien auf und das macht das Ganze so ein bisschen, ja, auch wieder fadenscheinig und nicht ganz durchschaubar, wodurch man davon ausgeht, dass die Russen eben noch eine viel, viel größere Kunstsammlung bei sich oder eine größere Sammlung an Kunstobjekten besitzen, zu denen wiederum niemand Zugang hat. Das heißt, es sind erstmal nur Vermutungen. Es ist aber dadurch eben möglich, dass dann etwas auf dem Markt auftaucht, wie zum Beispiel dieses Ei, was eben lange Zeit gar nicht aufgetaucht ist oder verschwunden war und was sie aus ihren heiligen Hallen irgendwo rauszaubern und dann eben auf einmal für Maria Freudenstein als Spende, sage ich mal, für ihre Dienste, so interpretiert es zumindest M, als quasi indirekte Entlohnung, damit es weniger auffällig ist, ja, vergeben, so muss man es vielleicht sagen.
Ja, ich glaube, da ist M auf der richtigen Spur und wittert da irgendeine kleine Intrige.
Muss man sich ja schon mal geben, so an sich ist es ja schon clever auch. Andererseits, allzu clever kann es auch nicht sein, weil sie kommen auch recht schnell wieder drauf.
Ja, vor allem, ist es denn so clever, gleich den teuersten, verschollensten Gegenstand von Fabergé zu nehmen, anstatt irgendein Ei, was vielleicht 20.000 bringt, wo man noch sagt, okay, das könnte tendenziell der Fall sein, aber doch nicht das seltenste, mysteriöseste Gegenstand.
Ich glaube, das ist auch der Haken, wo sich die ganze Geschichte halt so dran aufhängt, dass es vielleicht doch eben ein bisschen zu platt auch dann letztendlich ist oder zu schlecht durchdacht. Genau. Und ja, es ist eben so wahrscheinlich, dass es nicht eine geldliche Entlohnung für die Dienste von Maria Freudenstein gibt, sondern dass es eben auf diesem Weg passiert. Und ja, sie haben ihre Konten auch erstmal kontrolliert gehabt, haben da nichts Auffälliges finden können, haben sich eigentlich auch schon so ein bisschen gefragt, wann kommt denn der ganze Spaß auf dem Konto an? Irgendwie muss sie ja entlohnt werden für ihre Dienste. Und ja, bisher kam eben nichts, sodass es M's Ansicht fast noch verstärkt, dass es daher kommen könnte. M hätte aber gern natürlich auch noch die Einschätzung, wie viel der Schnickschnack einbringen wird. Und Fanshawi sagt, es ist unmöglich eigentlich vorab zu sagen, aber ja, er kann da schon eine erste Einschätzung geben, ist aber eigentlich dann eher angepisst über M oder M's Wortwahl, dass er so ein bisschen die Kunst, ich sag mal, downgradet letztendlich und abwertet. Und ja, Bond sieht sich in dem Moment dann endlich, oder sieht in dem Moment endlich die Chance gekommen, das Ganze abzukürzen, sich als Retter für den Moment darzustellen, die Situation noch gut aufzuklären, bedankt sich artig bei dem Fanschawe, sagt so, hey, danke für die ganzen geilen Sachen, hier hast gute Arbeit geleistet, wir schauen uns noch mal in Ruhe an, brauchst du noch jemand, der dich heimfährt? Fanschawe ist aber der Mann, der lieber spazieren geht, und damit wird er raus eskortiert aus dem Raum von M. Und sie haben endlich ihre Ruhe und können die Dinge zu den ja offensichtlich etwas suspekten Angelegenheiten dann in Ruhe besprechen. Ja, dazu muss Bond aber dann ein weiteres Mal an diesem heutigen Tag in der Mittagshitze vor sich hin warten, denn M nimmt sich erstmal die Akte vor, und zwar in aller Ruhe. Bond bleibt eben nur das Abwarten, und ja, M scheint aber doch recht schnell zufriedengestellt. Er sagt dann, oder nachdem er die Akte eben studiert hat, sagt er so, ja, es passt schon alles zusammen hier, was ich mir gedacht habe. Fasst dann nochmal die kurze Geschichte oder die Herkunftsgeschichte auch von der Maria, wie sie überhaupt zum Secret Service gekommen ist, zusammen und sagt so, ja, nach dem Krieg ist sie eben zum Secret Service gekommen, und er bezweifelt halt nicht, dass es auch auf Befehl war. Also es war jetzt kein zufälliges Anheuern beim Secret Service, sondern schon definitiv Befehl aus Russland. Als sie angenommen wurde, hat sie dann noch ein Jahr um Auszeit gebeten, was auch, finde ich, sehr wild ist, also kann man sich, glaube ich, heute eher nicht vorstellen, auf dem Jobmarkt zu sagen, ja, ich bewerbe mich, ich werde angenommen, dann hätte ich gerne aber erstmal ein Jahr Auszeit, also quasi Sabbatical im Voraus. Ganz schwierig, aber war wohl da noch gang und gäbe. Dumm nur, dass sie sich dann in der Zeit in einem Spionagelager in Leningrad gezeigt hat, beziehungsweise dort gesichtet wurde, was die Vermutung nahelegt, dass sie dort die ganze Ausbildung durchlaufen hat, was sie denn so als Doppelagentin so zu tun hat, beziehungsweise als Agentin hinter den feindlichen Linien. Man entschied sich dann dennoch, sie zu beschäftigen und sie mit Falschinformationen eben zu füttern, um die Russen zu verwirren, was so ein bisschen risky war, aber ja, wie gesagt, hat man sich durchgerungen zu der Entscheidung, und M stellt mittlerweile befriedigt fest, so nach 3 Jahren Arbeit, oder das Ganze ist ziemlich gelungen, und nach 3 Jahren Arbeit eben keine Bezahlung zu haben, geht so nicht, deshalb muss es eigentlich eben jetzt die Bezahlung durch dieses Ei geben. Bond, der ist natürlich ein bisschen findiger, der sagt so, ja, ist mir alles ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu offensichtlich, also sag mal, von wem bekommt sie denn eigentlich die Anweisung? Auf die Diskussion hat M ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, weil er sich dann recht schnell eingestehen muss, dass er das eigentlich nicht weiß. Er vermutet, dass es nicht viele wissen, dass sie hier ist, also in russischen Kreisen. Höchstwahrscheinlich vielleicht sogar nur der Stationsleiter in London vom KGB. Aber das Problem ist, den sucht er schon seit Jahren, hat auch schon irgendwie versucht, über ihn Infos herauszubekommen. Das ist nur leider immer misslungen. Das heißt, er kämpft im Moment gegen einen Mr. X, den er nicht identifizieren kann in London und ihn nicht zuordnen kann. Er weiß nur, dass es ihn irgendwo geben muss. Das bringt Bond so ein bisschen ins Grübeln, und er hat eine Idee und sagt so, ey, der gute Doktor gerade vorhin, der Kunstexperte da, der hat doch gesagt, hier gibt es eine Auktion. Warum nicht einfach mal bei der Auktion vorbeischauen? Weil dort Bieter, die die Preise absichtlich in die Höhe treiben, gibt es dort laut Fanshawe immer wieder. Also das ist kein ungewöhnlicher Vorgang. Und die Russen interessieren sich ja auch durchaus weniger für Fabergé an sich. Und damit müssten sie ja auch keine Ahnung haben, wie viel der Smaragd-Globus eigentlich wert ist. Das heißt, sie hätten Interesse dran, den möglichst hoch zu treiben, den Preis, um eine stattliche Bezahlung dann für die gute Freudenstein, also Maria, irgendwie rauszuholen. Das heißt, es würde dann Sinn machen, dass sich ein weiterer Bieter in den Raum reinsetzt und immer möglichst hoch das Ganze hochhandelt, um eben einen möglichst großen Preis herauszuhandeln.
Aber ist ja auch ein Spiel mit dem Feuer.
Voll. Vor allen Dingen, keine Ahnung, wie dumm sind die halt so. Die sagen so, okay, hier, guck mal, Bezahlung für dich, Maria. Ich habe keine Ahnung, wie viel das Ding wert ist. Eigentlich will ich dir nicht zu viel bezahlen, aber irgendwie will ich trotzdem das Maximum rausholen. Also es macht so ein bisschen auch keinen Sinn dafür, dass du dich dann, wie du sagst, eigentlich ein Spiel mit dem Feuer treibst und auf die Schnauze fällst im dümmsten Fall.
Weil wirklich auf der sicheren Seite bist du ja nur, wenn du das Limit von deinem ärgsten Konkurrenten kennst. Also wenn ich jetzt weiß, 120 ist die Grenze, dann treibe ich, ist mein letztes Gebot eben 115, der geht auf seine 120 und dann bin ich raus. Ja. Aber es kann ja sein, dass ich mich dann einmal verpokert habe, weil ich einmal
wieder ein.
Ja, eben.
Du wirst wahrscheinlich auch in so einer Auktion nicht von deinem Gebot so einfach zurücktreten können, wenn du es einmal gesagt hast, oder?
Ja, das glaube ich auch nicht. Also nicht ohne großes Theater.
Ja.
Dann, weil du dann sagst, ich kann nicht zahlen oder ich will doch nicht oder was
auch immer. Ja, vielleicht bevor du in den Knast wanderst, dann musst du neu versteigern. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich denke auch, so einfach ist es nicht. Aber Bond hat auf jeden Fall den Plan, dass, wenn der Stationsleiter natürlich nun der Einzige ist, wie M einfach mal so in den Raum gestellt hat, der weiß, dass Maria Freudenstein hier irgendwie als Agentin beim Secret Service eingesetzt wird. Wenn das der Einzige ist, dann müsste er ja vielleicht auch der Zweitbieter sein, der versucht, den Preis eben hochzuhandeln. Und dann könnten sie natürlich bei der Auktion irgendwie entlarven, mit den Geboten mithalten, Kameras aufstellen, danach alles prüfen und dann schauen, wer hat hier am meisten gezuckt und den dann dingfest machen. Laut M durchaus eine Möglichkeit. Also er muss schon kurz überlegen und sagt dann, ja, finde ich gut, viel verkacken kann Bond da nicht. Er kann es ja einfach mal, ausprobieren. Die paar Gelder aus der Staatskasse können wir locker machen, um da mal einen Abend ein bisschen Spaß im Auktionshaus zu haben. Bond soll die Sache dann auch gleich beim Stabschef ins Rollen bringen. Nur bitte soll er nicht reinscheißen und sich hinreißen lassen, selbst mitzubieten, sondern ja, bitte schön das in den Profis überlassen und selbst dafür kein Geld in die Hand nehmen, weil das haben sie dann doch nicht übrig. Den Rest klärt M so lange mit dem MI5 und damit ist die Sache eigentlich soweit geritzt. Bond macht sich dann im Anschluss ein bisschen Gedanken, versucht sich zu informieren und er geht unter anderem zu Watzkys, einem von außen sehr schlichten Schmuckgeschäft, was sich aber dann im Inneren als ein hochkompetentes Schmuckhaus, wie auch immer, Schmuckwarenhaus entpuppt. Und ja, die bereits schon für einige königliche Berühmtheiten irgendwie Sachen ersteigert, versteigert, was auch immer haben. Die sind also ganz gut im Geschäft. Und Bond fackelt dann auch einfach nicht lange und sagt, ja, ich möchte hier zu einem Mr. Snowman. Woher er den Kontakt hat, wissen wir nicht, aber er scheint da jemand zu kennen oder zumindest die Info erhalten zu haben, dass es da eine Person gibt, die er gerne sprechen möchte. Und stellt sich dann da auch tatsächlich direkt als Kriminalpolizist vor, was auch irgendwie, weiß ich nicht, ist, weil offensichtlich kennt er den Snowman nicht, sondern ja, er muss erstmal rausfinden, was eigentlich der im Schilde führt oder wer, was für eine Person er ist. Und er hat aber die Audienz dann relativ schnell, weil er eben durch sein Auftreten als Kriminalpolizist bei solchen Auktionen nicht unbedingt gern gesehen ist oder immer direkt im Hintergrund schwebt, dass es sich um irgendeine schwierige Sache handeln könnte. Das heißt, Snowman kann ihm da erstmal ein bisschen seiner kostbaren Zeit schenken. Und Bond weiß aber nicht, wie offen er mit seinen Karten spielen kann. Druckst dann auch ein bisschen rum. Doch er scheint in den richtigen Händen zu sein. Das zumindest versichert ihm Snowman mehrmals, weil bei Juwelieren eben die höchste Diskretion herrscht und keiner einfach mit seinen Informationen um sich werfen darf, sondern das ist quasi, in diesem Amt gang und gäbe, dass man da diskret vorgeht. Bond will das natürlich gerne glauben und packt dann auch aus, was eigentlich was der ganze Sinn der Operation ist und was ihn eigentlich hierher führt. Wo ich mir so gedacht habe, ja, also der Gegenüber sagt dir zweimal so, ja, kannst mir vertrauen. Und Bond sagt, okay, finde ich cool, macht mir die Sache leicht, ich vertraue dir, Bruder. Kann man machen? Schwierig bei einem Geheimagenten meines Erachtens, aber vielleicht geht der Plan ja auf. Genau. Und er erzählt ihm dann eben auch, also Bond, dem guten Snowman, dass er Unterstützung braucht und um einer gewissen Versteigerung teilzunehmen. Und Snowman unterstützt natürlich gerne. Er bekommt ja andersrum dafür auch irgendwie Infos dann über einen vermeintlichen Bieter, weil Bond ihm Infos geben kann, dass ein Zweitbieter mit einsteigt, der den Preis hochtreibt. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, so ganz sicher ist Bond sicher da eigentlich auch nicht, aber nimmt es einfach mal als sicher an. Genau, und Snowman sagt ihm dann auch, er wird selber auch in der Auktion vor Ort sein, er hat noch einen Kunden, der auch auf dieses Ei bieten will oder für den er auf dieses Ei bieten wird. Und ja, wenn der Bieter, der gesucht wird, aber anonym bleiben will, dann kann er Bond auch gleich sagen, wird es sehr, sehr schwer, ihn bei Sotheby's, das ist das Auktionshaus, ausfindig zu machen, wird super schwierig. Der Einzige, der wirklich weiß und der es verraten könnte, ist der Auktionsleiter selbst. Der wiederum ist aber natürlich auch an eine Schweigepflicht gebunden, weil eben ein anonymer Bieter nicht einfach so öffentlich quasi zur Schau gestellt werden kann. Sonst ist ja der Witz auch weg. Snowman schätzt außerdem, dass der Globus für irgendwie 100.000 Pfund weggehen wird. Genaueres darf er dann aber auch wieder nicht verraten, wegen seiner Strategie. Also es ist viel Rumgerate bei dem ganzen Spaß im Auktionshaus offensichtlich. Bond bekommt dann aber immerhin die Einladung von Snowmans Frau, so wie eine Wegbeschreibung zu dem entsprechenden Auktionshaus. Und sie darf dann wohl irgendwie woanders Platz nehmen. Ist natürlich auch die ganz feine Art von Snowman, aber für Bond natürlich gefundenes Fressen, dass er da so easy in die ganze Chose reinkommt. Im Büro zurück zerbricht sich Bond dann noch ein bisschen den Kopf, wie er aus allen in dem Raum Anwesenden, was durchaus viele sein werden, den Gesuchten finden soll. Macht durchaus Sinn, sich da vorab mal kurz zu überlegen, ob es eine Strategie gibt. Und am Folgetag stattet Bond seinem Zielobjekt dann nochmal einen Besuch ab unter irgendeinem fadenscheinigen Vorwand und stellt sich dabei dann irgendwie die Frage, wie es ihr so seit 3 Jahren gehen muss. Also versucht dann irgendwie auch oder erkennt dann vermeintlich auch ein psychologisches Muster einer nach gesellschaftlichen Maßstäben nicht schönen Frau, die aber Tag für Tag in der Gesellschaft versucht zurechtzukommen und es der Gesellschaft heimzuzahlen, eben weil sie, keine Ahnung, als nicht so schön anerkannt ist und daher nicht so viel Spaß in der Gesellschaft hat. So zumindest Bonds Ansicht, keine Ahnung, wie er das so schnell rausgekriegt hat, aber wird ja vielleicht schon stimmen.
Naja, also das war ja von dir noch blumig formuliert, würde ich sagen. Also in seinen Worten ist sie halt hässlich wie die Nacht.
Fair.
Und im zweiten Satz sagt er dann, hoffentlich nutzt sie ihr gewonnenes Geld oder also ihre Einnahmen, um irgendwie mal was an sich machen zu lassen.
Fair. Da gebe ich dir recht. Ich finde es trotzdem aber eine wilde Aussage von Bond so zu schließen, weil er hat ja noch nie Interaktion gesehen, dass sie wirklich so abgewiesen wird. Also außer sie ist wirklich, weiß ich nicht, unmenschlich aussehend, dann gehe ich da vielleicht mit bei so einem schnellen Urteil. Naja, jedenfalls sagt er halt, es wird bald ein Ende haben, so das kann sie nicht mehr ewig so durchziehen, weil sie ja dann eben auch auf einem Berg voll Kohle sitzen wird. Er macht sich eben nur etwas Sorgen, dass das gezielte Steuern von Falschinformationen ihnen noch irgendwann auf die Füße fallen kann. Das heißt, schnelles Handeln ist eigentlich schon auch notwendig, weil M eben auch angekündigt hat, dass er zur nächsten Stufe übergehen will. Also er will das Ganze noch mehr ausreizen und noch delikatere Falschinformationen streuen oder vermeintlich delikate Informationen, die dann eben Falschinformationen sind und hofft, dass sie damit die Russen noch mehr hinters Licht führen können. Bond wiederum sagt, na, boah, das könnte schief gehen. Die Russen könnten auch schon irgendwann Verdacht schöpfen, wenn es immer wieder sich als Falschinformation herausstellt. Das wiederum wäre dann, und deshalb macht sich Bond Sorgen, eben gleichbedeutend mit dem Tod von Maria. Und sie würde als Doppelagentin gesehen werden oder herausgestellt werden. Und das geht so natürlich nicht. Das willst du im KGB nicht haben und auch nicht sein. Und Bond, also wo ich mir kurz gedacht habe, so okay, er macht sich Sorgen, auch wild, weil er hat null emotionale Bindung zu der Dame. Also und eigentlich ist sie auch gegen seinen eigenen Verein hier oder untergräbt den oder wollte es zumindest. Und dann switcht Bond auch um und ist auf einmal happy, dass er mit der Angelegenheit nichts zu tun hat, was auch wieder richtig assi ist, weil er halt quasi wortwörtlich sagt, so jo, das Schicksal ist halt nicht, liegt nicht in meiner Hand. Ich werde einen Teufel tun, mich da weiter so richtig einzumischen, rein für das Schicksal. Ich mache einfach meinen Job und wer drauf geht, geht halt quasi drauf. Ist auch sehr distanziert, aber kann man natürlich so machen. Das ist vielleicht das, was wir ihm sonst ein bisschen vorwerfen, dass er das zu wenig hat, so ein bisschen skrupellos zu sein. Hier haben wir's. Gut, an demselben Abend macht sich Bond dann auf den Weg zur Auktion. Es ist natürlich die Hölle los, die Auktionshallen sind komplett voll und alle Menschen, die gerade in London offensichtlich nichts zu tun haben, strömen zur Auktionshalle, zu dem heiß begehrten Fabergé-Ei. Jedenfalls auch die Auktionshalle selbst kann sich natürlich sehen lassen und auch seinen Platz findet er problemlos. Mr. Snowman ist auch bereits schon da, der wartet schon auf ihn. Und die beiden Beat-Vorträge enttäuschen Bond etwas. Das teilt er natürlich seinem Nebenmann dann auch gleich mit und sagt so, hey, ich habe mir das ein bisschen geiler hier vorgestellt. Ich würde mal sagen, wenn du umsonst Karten kriegst, würde ich mich nicht so arg beschweren oder würde sagen, Ruhe auf den billigen Plätzen. Aber Bond teilt ihm das durchaus mit und sagt so, ja, keine Ahnung, ist irgendwie nicht so die geilste Veranstaltung hier, aber jetzt ziehen wir es halt durch. Und er bemängelt dann eben auch, dass nicht mal der Hammer, wie in jedem guten Film, dreimal runtergeklopft wird, sondern es halt einfach nur einmal gesagt wird, hier, bumm, verkauft, nichts mit zum ersten, zweiten und verkauft. Das enttäuscht ihn doch sehr. Also sieht er sich dann eben mal in der Menge um, während noch weitere andere Auktionen laufen. Und sieht im Eingangsbereich ist auch noch eine Fernsehübertragung aufgebaut, die generell die ganze Versteigerung soll im Fernsehen übertragen werden und eben auch für die Leute, die keinen Sitzplatz ergattern konnten, die können quasi im hinteren Teil der Halle an den Eingängen das Ganze über Fernseher verfolgen. Ja, er kann aber bisher in der Menge, ist vielleicht auch ein bisschen utopisch, keinen der in den letzten Tagen in den Akten studierten KGB-Mitarbeiter erkennen, die in der Londoner Station irgendwie arbeiten müssen oder die da schon mal identifiziert wurden. Und auch ansonsten irgendwie keine komischen Anzeichen, die ihn unruhig werden lassen müssten. Zurück auf seinem Platz teilt ihm Snowman mit, dass Bond jetzt auch gleich auf sich allein gestellt ist, weil er als aktiver Bieter oder als Vertreter einer Person, für die er bietet, eben nicht sich groß im Raum umsehen kann. Denn in dem Moment, wo er als Bieter eben reingeht, ist es als unhöflich anerkannt, dass er sich dann umschaut. Das heißt, Bond muss glotzen oder darf glotzen, so viel er mag. Ja, kann sich umsehen, kann hoffen, dass er irgendwie kleinste Zeichen wahrnehmen wird, die ihn zu dem ominösen Mitbieter dann führen. Und ja, er sollte auch besser auf jedes kleinste Zeichen achten. Aber er wird sich erst ganz am Ende zeigen, ob er das wirklich hinbekommt. Es kann auch sein, dass er in dem Fall dann leer ausgeht, weil die Zeichen irgendwie vorher abgesprochen sind und er die Zeichen nicht erkennt, die zwischen dem Auktionator und dem entsprechenden Bieter, der anonym bleiben will, getroffen wurden vorab. Außerdem vermutet Snowman, ja, dass er und der andere Bieter die Letzten sein werden. Dem entnimmt Bond, dass Snowman durchaus gewillt ist oder von seinem Klienten gesagt bekommen hat, dass das Ding um jeden Preis nach Hause zu bringen ist. Das heißt, es wird ein längeres Bieten vielleicht geben, was sich so ein bisschen hochschaukelt. Dann geht die Auktion tatsächlich auch schon los und das erste Gebot sind einfach mal entspannte 21.000 Pfund, die reingeworfen werden. Wir erreichen aber dann auch recht schnell die 100.000 Pfund und immer mehr der Mitbieter steigen aus, sodass, wie erwartet, Mr. Snowman und der ominöse, unbekannte Bieter relativ schnell allein sind. Snowman steigt auch erst ab 100.000 ein, also ganz entspannt, und zwingt ja den Unterhändler, der von Sotheby's vorne mit sitzt. Also da gibt es wohl auch noch irgendwie die Möglichkeit, über Telefon den ganzen Spaß mitzusteigern. Das habe ich auch nur bedingt gecheckt. Aber da gibt es eben Unterhändler, die mitbieten und das am Telefon absprechen. Auch den zwingt Snowman dann quasi auszusteigen, sodass die zwei eben, wie schon gesagt, nur noch allein sind. Er sagt dann Bond auch so, jetzt wird es erst richtig interessant. Und Bond schleicht sich von seinem Platz weg, um einen besseren Überblick zu haben, wo ich mir denke, also das Umschauen von Mitbietern ist unhöflich, aber in dem Ding durch die Gegend laufen, das fällt nicht weiter auf. Bei Sitzplätzen, I don't know. Aber offensichtlich wird er da nicht weiter behelligt. Das Gebot wird dann wieder erhöht durch einen, nachdem Snowman geboten hat, durch eben einen, einfach den Auktionator, der sagt, okay, ich habe hier das nächste Gebot von 120.000 oder was es waren, bekommen. Und Bond so, ey, Junge, ich habe gar nichts gesehen. Also ich habe mich ja schon umgeschaut. Ich glaube auch zu wissen, woher das Gebot abgegeben wurde, weil der Auktionator immer wieder in diese Richtung schaut. Aber er hat dort keine Bewegung und nichts erkennen können. Und ja, Snowman erhöht dann etwas zögerlicher. Bond geht davon aus, ja, das ist hier wieder Taktik. Und er schaut sich natürlich wieder um, denn jetzt geht es so langsam in 5.000er Schritten irgendwie immer höher, bis sie dann eben bei 150.000 Pfund landen und Snowman noch zögerlicher wird oder zumindest es vorgaukelt, dass er zögerlich ist. Das Dumme nur, Bond hat bisher einfach absolut noch nichts erreichen können, hat aber so das Gefühl, dass sich die ganze Auktion so langsam auch dem Ende neigen könnte, weil auch der nächste Bieter nicht mehr oder der unbekannte Bieter nicht mehr so schnell mitbietet. Und dann nimmt er aber einen Mann in der hinteren Reihe wahr, der sich eine Sonnenbrille absetzt. Und Bond tippt so, schon sehr random ist auch, Bond tippt, dass es das Zeichen sein muss. Und schlussfolgert da draus sogar noch, ja, er hat nur einmal das Zeichen gesehen, schlussfolgert dann noch, dass, wenn die Brille aufgesetzt ist, in 10.000er Schritten erhöht wird, wenn die Brille weg ist, ausgestiegen wird und wahrscheinlich gibt es auch irgendein Zeichen für 5.000er Schritte. Also auch sehr wild. Er schaut sich dann auch nochmal um, weil der MI5 hatte ja auch Kameraleute mit in dem Raum oder in der Auktionshalle. Der hat es wohl ebenfalls gesehen und hält mit der Kamera da drauf. Das heißt, sie haben es auch entsprechend aufgenommen und können es nachher als Beweise verwenden. Und als er zu Snowman zurück eilt, teilt er ihm auch mit, dass sie den Mann haben. und dass er sich morgen wieder melden wird, macht sich dann auf den Weg, um den Mann nicht zu entkommen zu lassen, denn er hat gesehen, nachdem die Brille abgesetzt wurde, hat dieser sich gleich in Richtung Ausgänge verabschiedet. Also geht alles blitzschnell hier und wir sind auch tatsächlich schon auf einem guten Weg in Richtung Ende. Bond eilt nämlich dann raus, er hört dabei noch, wie die Auktion beendet wird, wie Mr. Snowman den ganzen Spaß für sich entschieden hat, weil war ja auch sonst keiner mehr übrig. Und er sieht dann eben auch gleichzeitig an einem anderen Ausgang den Mann rauskommen aus dem Auktionssaal. Und ihm wird plötzlich klar, wer das ist. Also er kennt den Mann offensichtlich, ist ein sogenannter, oder der Name ist Piotr Malinowski. Muss man wohl kennen. Und er weiß auch, dass es eben, dass er aus der Botschaft ist mit dem Titel des Landeswirtschaftsattaché. Weiß ich jetzt nicht genau, was der für Aufgaben hat, aber auf jeden Fall anscheinend ein wichtiger Mann in der Botschaft eines Landes in einem anderen Land. Und vor der Auktionshalle sieht er dann eben auch noch, dass ein Taxi bereits wartet, in das ja zum einen der Malinowski eben einsteigt. Und auf Bond wartet wiederum auch ein Taxi mit einem MI5-Fahrer. Auf ihn war offensichtlich so abgesprochen und er nimmt die Verfolgung eben auf und sieht sich dann auch recht schnell seine Vermutungen bestätigt, dass es zur Botschaft geht. Und er weiß gleichzeitig auch, wenn sie da reinfahren, was sie dann eben tun, dass das quasi das K.O.-Urteil für Malinowski ist, weil ihn das letztendlich überführt. Sie hatten extra zwei wachhabende Polizisten auch am Eingang der Botschaft aufgestellt, was ich auch ein bisschen wild finde, weil da wurde gar nichts drüber berichtet. Ich weiß auch nicht, wie sie auf die Botschaft gekommen sind, obwohl sie nichts wussten, wer es sein könnte. Aber kannst du mir vielleicht auch gleich nochmal auf die Sprünge helfen? Genau, die wurden auch extra dafür ausgewählt. Also sie wussten Bescheid, haben es super im Griff da, schauen, dass der da reinfährt, sollen es irgendwie dann bestätigen als weitere Zeugen letztendlich. Ja, und mit diesen Aussagen und Beweisen kehrt Bond dann eben zum Secret Service zurück und es dürfte klar sein, dass eben Malinowski überführt wird und damit ausgewiesen wird, beziehungsweise wie Bond so schön sagt, zur Persona non grata degradiert wird und dass das erstmal ein herber Verlust im Spiel der Geheimdienste in London beziehungsweise England sein wird und dem MI6 letztendlich oder dem Secret Service eben einen deutlichen Vorsprung einbringen wird, weil eben erstmal ein neuer Missionsleiter oder Standortleiter für den KGB gefunden werden muss, was sich wohl nicht so leicht gestaltet. Mission erfolgreich abgeschlossen. Damit sind wir schon durch die Geschichte. Ich glaube, es war wirklich kürzer und allzu viel habe ich, glaube ich, auch nicht weggekürzt.
Nee, hast du nicht.
Dementsprechend ja. Aber du hast sicher noch ein paar Gedanken. Schmeiß die rein, was du noch so gedacht hast. Ich bin gespannt.
Ich finde, dieser ganze Case ist wieder auf sehr wackeligen Beinen gebaut. Also diese Grundaussage von
weiß nicht, wie du darauf kommst.
Diese Fabergé-Geschichte taucht auf einmal auf, ist zufälligerweise das teuerste Piece, okay, aber dann mit ganz vielen Halbverdächten in diese Auktion reinzugehen und zu sagen, okay, es wird safe der Stationsleiter direkt sein, der hier bietet oder das Gebot hochtreibt, nicht irgendeine rechte Hand von Hasse.
Warum? Aber warum auch, ne? Weil das ist ja sau risky, wie du vorhin schon gesagt hast. Wieso soll der KGB seinen Stationsleiter dem es offensichtlich gelungen ist, dass er anonym noch ist.
Ja.
Ja, sehr wild.
So, das ist ja so der eine Punkt. Und dann, wie gesagt, dieses Gebot an sich, auch, also es wurde immer wieder gedroppt, so das Ding ist 100.000 wert. Mhm. Gut, aber dann ziehe ich doch oder such mir doch als Person, die das Ding in die Höhe treibt, so einen Cap raus, wo ich weiß, okay, das ist ungefähr wert, dann gehe ich noch ein paar Prozent drüber und dann ist gut. Aber dann volles Risiko bis, nochmal 50% mehr drauf zu gehen. Ja. Das ist mutig, finde ich. Und hätte auch böse ins Auge gehen können, wenn du am Ende drauf sitzen bleibst, hatte ich aber eben schon gesagt. Und ja, und dann finde ich es, also vom Spannungsbogen her, ist es eine sehr, sehr dürftige Geschichte.
Ja.
Also der größte Spannungsfaktor war die Bieterei und die Identifizierung des anonymen Bieters.
Mhm.
Aber der ganze Case ist ja damit abgeschlossen, dass James sich sicher ist, okay, das ist einer aus der Botschaft. Ich bin mir da, also ist ja dann auch irgendwo nachvollziehbar.
Die kriegen ja nicht mehr zu fassen halt in dem Moment, ne?
Auch. Ja, gar also, nichts. Es gibt keine Konfrontation. Ja. Es gibt kein großes Aha, sondern, oder wir, auch die gute Freudenstein, die fliegt nicht auf oder wir kriegen es jedenfalls nicht mit. Und Ja, also
ja, gut, die wollen sie ja irgendwie auch noch weiter nutzen, aber es ist auch ein bisschen random, weil wenn du den Stationsleiter überführst, kannst du dir vielleicht auch denken, dass irgendwie was beim Secret Service durchgesickert ist, von wem auch immer. Und wenn du dann eine Geheimagentin da drin hast, kannst du auch vielleicht ausgehen, dass sie aufgeflogen ist. So. Also,
exakt.
Ja, ein bisschen wild. Ein bisschen wild. Gebe ich dir auf jeden Fall in vielen Punkten recht. Ich habe so das Gefühl, also es einerseits so ein bisschen Vorgeplänkel ist, was ja dann im Film eigentlich auch so ein bisschen, ist ja grob in die Richtung verwendet worden, zumindest mit dem groben Gedanken. Ich habe aber so das Gefühl, bei der Kurzgeschichte, du hättest mehr draus machen können, wie eigentlich schon so häufig. Also so die Grundlage oder die Geschichte ist ja nicht komplett verwerflich oder so. Du hättest ja, also kannst es ja schon so aufbauen, ob es jetzt der Stationsleiter sein muss, I don't know. Aber zu sagen, so kommt man, über so einen Weg kommt man an Informationen oder an gesuchte Personen ran, okay, ja. Aber dann musst du halt ein bisschen mehr dazu bauen. Und ich hatte immer so das Gefühl, okay, es muss halt eine Kurzgeschichte bleiben. Man darf es nicht zu arg ausschmücken. Wir kürzen das entsprechend ab und nehmen einen Shortcut, dass wir zeitig ans Ende kommen. Aber dann entsteht halt auch sowas, dass so ein paar wichtige Informationen oder Abzweigungen vielleicht auch fehlen, die es ein bisschen plausibler machen würden.
Ja, doch, das da würde ich mitgehen. Aber ja, ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht dann gleich für die Bewertung.
Ja.
Fand auch diesmal das Ganze nicht ganz so einfach, um jetzt da die Überleitung oder den Übertrag zu schlagen. Ich würde vorschlagen, ich gehe einfach mal rein in Octopussy erstmal und dann kannst du starten bei unserem neuen Kurzgeschichtchen, nämlich Der Besitz einer Dame. Ja, also ich muss sagen, Octopussy, habe ich ja auch beim letzten Mal schon betont, war für mich eine in sich geschlossene Geschichte mit einem klaren Anfang, klarem Ende. Wir hatten einen ziemlich spannenden Nebencharakter, der auch gut Tiefe bekommen hat, Hintergründe bekommen hat, gut gezeichnet wurde, fand ich. Und so eine kleine Moralfrage, die so nebenher aufgemacht wurde, wo man dann schon hinterfragen kann, ey, okay, anscheinend war das Gold wichtiger, ist es ein bewusstes Risiko, alles wegzuwerfen, die Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, immer Angst zu haben, dass man entdeckt wird, enttarnt wird, dafür aber im Reichtum leben kann, ist das sinnvoll? Und dann am Ende diese Moralfrage von wegen, gehe ich jetzt den Weg vor die Justiz, Poker extrem hoch, gib mich da geschlagen oder will ich den Freitod? Also da hat man schon so ein paar kleinere Fragen aufgemacht, die gar nicht so unspannend waren. Und das hatten wir auch gesagt, gewisse Parallelen zu unserem Hauptcharakter erkennbar waren in vielen Einstellungen. Aber dann in dieser grundsätzlichen Entscheidungsrichtung, man sich da voneinander distanziert. Ja, was fand ich nicht ganz so gut? Bond spielt quasi keine entscheidende Rolle. Es ist jemand, der Dexter Smythe kompromittiert, ihn da die Vorwürfe macht, mehr aber auch nicht. Hat halt nicht mal wirklich einen Side-Character. Die Motive waren ein bisschen wenig ausgearbeitet, da hätte man ruhig ein bisschen mehr reingehen können, diese Moralfragen weiter vertiefen. Der Spannungsbogen war auch, ja, also, ja, das war jetzt
war nicht
das
ganz große gerade.
Kino. Ja, also ich glaube, das Spannendste war noch am Ende der Kampf mit dem Skorpionfisch oder ähnliches. Aber das war es dann letztendlich auch. Und auch diese Konfrontationstherapie, die man da geführt hat, die war auch sehr, sehr oberflächlich. Also, dass James einfach nur droppt, so, yo, in der Woche, da kommen sie dann und holen dich und macht dann noch Zwinker, Zwinker, um klar zu machen, was er jetzt erwartet. Aber das ist es dann halt, also man hätte ja da auch einfach mal einen großen Dialog drauf machen können, was Oberhauser für James bedeutet hat, irgendwelche Erfahrungsberichte, Austausch, egal, irgendwie was.
Voll, ja.
Erzähltempo, aber das fand ich bei allen Kurzgeschichten bisher, ist relativ slow.
Obwohl du eigentlich noch weniger Zeit hast als in so einem normalen Buch, ey.
Ja, ja, aber du lässt sich dann halt trotzdem dabei sehr entspannt angehen und jetzt ja nicht hektisch werden oder ähnliches. Und ich hatte, also was mich an Dexter Smythe genervt hat, war, dass er gefühlt an seiner Melancholie ertrunken ist. Es ist alles grausam, seine Frau ist jetzt tot, er hat ein schweres Alkoholproblem. Jetzt wurde er auch noch enttarnt, aber dass er da jahrelang in Saus und Braus gelebt hat, das war dann irgendwie kein Punkt. Oder dann mal aufarbeitet, was er sich damals da mit seinem Golddiebstahl und dem verbundenen Mord, dass er sich da selbst mehr oder weniger den Countdown gesetzt hat. Aber ja, es war relativ viel Gejammer und das fand ich ein bisschen störend teilweise. In Summe fand ich es aber bisher einer der besseren Kurzgeschichten und gebe dem Ganzen 6 von 10 möglichen Punkten.
Ja, cool. Ist schon super viel dabei. Deshalb würde ich mich da aufs Ergänzen so ein bisschen beschränken. Oder ja, mich kurz fassen, sagen wir es vielleicht mal so. Ich fand insgesamt auch eine interessante und gute Geschichte in der Geschichte. Also dadurch, dass wir da nochmal die Geschichte aufgemacht haben, die fand ich in sich auch durchaus schlüssig. Also da konnte ich gut mitgehen. Ich glaube, da hätte man eben auch wieder ein bisschen mehr reingehen können, ein bisschen weniger im Erzählmodus verweilen, sondern oder das ein bisschen actionreicher gestalten können. Ich glaube, das hätte dem Ganzen gut getan. Ich fand auch spannend die Perspektive, die wir bekommen haben. Also mal ein bisschen eine andere Perspektive, ein bisschen die Stimmung nach oder auch direkt, also Stimmung nach dem Krieg oder direkt in den letzten Kriegstagen so geschildert zu bekommen. Was ging denn da eigentlich ab? Aber trotzdem irgendwie nicht als klassische Kriegsgeschichte, sondern eher aus einem anderen Blickwinkel, welche Schandtaten vielleicht auch angestellt wurden oder was da eigentlich noch so abging, jenseits von Gerichtsprozessen, was weiß ich, Befreiungsaktionen etc. Und eben auch dann cool, weil wir es ja schon oft betont haben, dass wir mal nicht so richtig direkt die Deutschen im Fokus haben. Also es ist schwierig im Zweiten Weltkrieg die Deutschen nicht im Fokus zu haben, aber mal nicht mit einem deutschen Charakter letztendlich irgendwie da den Bösen auch aufzumachen, sondern vielleicht auch mal eben so am Rande zu beleuchten, zu sagen, komm, wir schauen mal rüber nach Österreich, was war da vielleicht los, also nicht im Hotspot von der eigentlichen Kriegshandlung vielleicht. Das fand ich ganz gut, habe ich weit ausgeholt, hat mir aber gefallen eben. Ich fand auch krass und gute Ansatzpunkte die Skrupellosigkeit, die angesprochen wurde, hast du eigentlich letztendlich auch so ein bisschen genannt, ja, wer bereichert sich wo, was wird gemacht, wie kommt man oder wie kann man am besten eigentlich selber durchkommen, was vielleicht auch mit dem Krieg oder Nachwirkungen des Kriegs zu tun hatte. Cool fand ich auch die indirekte Ähnlichkeit von Smite und Bond, ja, der ihm so den Spiegel so ein bisschen vorhält. Da hätte mich halt interessiert, wie geht's Bond damit? Ja, kann der da irgendwie was mitnehmen? Da kriegen wir nicht viel von gesagt, weil der wird sicher, der ist ja sonst auch gern mal ein bisschen reflektiert. Wäre, glaube ich, auch spannend gewesen. Und genau, die negativen Punkte halt auch. Bond hat ein bisschen wenig zu tun, beziehungsweise nimmt wenig Impact auf die Geschichte an sich. Dann hinten raus vielleicht so ein bisschen auch ein interessanter, aber auch wilder Grund zu sagen, okay, hier, guck mal, es war halt mein Skilehrer, den du da umgebracht hast. Ups, ja, ist schon irgendwie ein bisschen an den Haaren vielleicht auch herbeigezogen, kann man aber schon so machen. Und durch den Erzählmodus, ja, Spannungsbogen hast du gesagt, ein bisschen geht die Spannung halt einfach verloren. Und die Geschichte im Hier und Jetzt hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Die fand ich ein bisschen schräg mit seinen Fischen und gerade auch das Ende dann mit dem Oktopus ist dann irgendwie ein bisschen zu krass für das oder zu konträr zu dem, was davor gesagt wird. Da hätte ich mir dann lieber irgendwie eine Auseinandersetzung mit Bond gewünscht oder keine Ahnung was. Von mir aus auch ein Gerichtsprozess, vielleicht wäre der auch spannend gewesen. So fand ich es ein bisschen arg wild letztendlich, um mal im Neudeutsch zu bleiben. Deshalb gibt es von mir so in Summe, weil ich es einfach so Durchschnitt fand, ich hätte auch gesagt, vielleicht eher eine bessere, trotzdem waren 5 von 10 Punkten. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich letztes Mal gegeben habe, muss ich gestehen. Wahrscheinlich wieder um Kopf und Kragen bewertet hier, aber ich nehme die Mitte.
Also beim letzten Mal hat es in tödlicher Mission 4 Punkte gegeben und Risiko hat es so 6 Punkte gegeben.
Ah, 6, ja, schön. Ich fand es trotzdem eine der besseren. Möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Alles Sonst gut. Kannst du auch auf 6 hochkorrigieren, damit es dann wenigstens im Ergebnis stimmt, jetzt wo ich weiß, was ich davor bewertet habe.
Dann mach ruhig gerne nochmal weiter mit der aktuellen, heute besprochenen Kurzgeschichte. Da bist du jetzt der Experte.
Ey, absolut, Wahnsinn. Ja, auch hier fand ich den Geschichtsansatz, das habe ich ja gerade vorhin schon kurz so mal gesagt, eigentlich auch wieder ganz gut. Also, oder man kann da draus halt was machen. Ich weiß, das sage ich irgendwie jedes Mal. Also, aber ich finde, man sieht Anknüpfungspunkte, wo man halt noch was rausholen könnte. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das dann der Kurzgeschichte geschuldet ist oder ob tatsächlich halt auch in dem Fall Flemings nicht mehr Ideen gehabt hat oder keine Idee hat, wie er das geil zu Ende kriegt oder anders aufbauen kann. Ich finde die Verstrickung hinter der Bezahlung und dadurch das Verschleiern, ohne durch Schmuggeln aufzufallen oder so, finde ich irgendwie ganz cool. Macht es halt wieder mehr so ein bisschen zu einem Detektiv-Ding, ein bisschen was rausfinden. Dafür ist aber natürlich die Kurzgeschichte ein bisschen kurz, um das wirklich aufzuarbeiten oder taktisch vorzugehen und aus detektivischer Perspektive vielleicht auch zu sehen. Cool ist irgendwie schon auch der Gedanke, dass der wichtigste KGB-Mann in London unbekannt ist. Finde ich eigentlich geil. Also habe ich hier aufgeschrieben, richtig hohes Potenzial für was Cooles, um es mal platt zu sagen. Aber ja, wurde halt gar nichts mitgemacht. Fände ich auch geil, wenn es mal im Film irgendwie sowas gibt. Vielleicht sogar dann auch offen gelassen wird und es immer wieder aufgegriffen wird. Haben wir ja manchmal irgendwie am Anfang in den ersten Filmen mit
Blofeld.
Genau, Blofeld, danke. Aber ja, trotzdem fand ich an der Stelle irgendwie ganz, ganz interessant. Doppelagentin, ja, die gezielt falsche Informationen streut, kann man von mir aus auch so machen. Ja, da hast du halt immer so diese doppelten Geschichten. Witzig wäre es dann noch, wenn in die andere Richtung über sie auch falsche Informationen gestreut werden oder so. Dann hast du es noch mal mehr drin, wäre nicht uninteressant. Mir hat aber in dem Fall komplett die Action gefehlt. Also es war noch unspannender als oder noch weniger Spannungsbogen drinne als im vorherigen Buch, also Octopussy selbst. Es liegt gefühlt auch alles so ein bisschen direkt auf der Hand. Bond braucht jetzt nicht super viel zu leisten, sondern, wie du auch gesagt hast, recht platt. Hier wird eine Vermutung aufgestellt, die wird dann einfach als Behauptung, wird von der Behauptung einfach zum Fakt. Ja, wunderbar, schön, dann haben wir da Fakten geschaffen. Die bewahrheiten sich natürlich dann auch alle. Das macht es natürlich schnelllebig, oder schnell ans Ziel zu kommen. Ja, ist insgesamt irgendwie recht absehbar, ist auch absehbar, dass der Fall dann gelöst wird und dann aber auch ein unbefriedigendes Ende zu sagen, okay, der Gute wird jetzt nicht dingfest gemacht oder es gibt nicht noch eine Auseinandersetzung, also das ist mir dann doch ein bisschen zu wenig hinten raus. Ja, zwischen Bond und Person gibt es eigentlich auch keine nennenswerte Interaktion, er chillt halt da irgendwie auf einer Auktion, macht sich ein paar Gedanken mit M, ja, ist eine okay Interaktion, aber auch nichts Nennenswertes. Snowman ist ein bisschen blass, also da fehlt mir auch so ein bisschen die Interaktion zwischen Charakteren. Ich finde, es ist alles sehr erzählt und wenig wirklich was, wo gemeinsam was unternommen wird oder so. Deshalb hat mich die Geschichte, weiß ich nicht, ob die mich mehr gecatcht hat, eher nicht. Deshalb, ich würde da 4 von 10 Punkten geben, wenn davor bei 5 waren.
Ja.
Passt es in sich.
Okay. Dann versuche ich jetzt doch zu ergänzen. Ich fange auch wieder mit dem Pro an. Ich fand den Realismus gut. Es war jetzt nichts Übertriebenes. Wir sind jetzt nicht in Schönheit und in Opulenz gestorben, sondern es wurde irgendwas genommen, was ich mir gut in diesem Setting vorstellen kann, was vielleicht wirklich so, nicht tagtäglich, aber im Alltag mal passiert, dass man da den einen oder anderen eingeschleust hat, versucht anhand so einer kleinen Keyfacts das Ganze ein bisschen aufzudröseln oder dann zu enttarnen, um dann auf den nächstgrößeren Fisch zu kommen. Ja, und es geht nicht direkt immer um die komplette Weltherrschaft oder irgendwelche atomaren Kriege oder ähnliches, sondern vielleicht auch mal die Sachen vor der eigenen Haustür. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt, was du auch erwähnt hattest, dass direkt mal vor der Nase des Secret Service in London, in der eigenen Stadt, eben auch nicht alles glatt läuft und man da vielleicht auch nicht immer genau weiß, was die Gegenseite tut. Mhm. Auch wenn man sich dann vielleicht diesen kleinen Vorteil erspielt hat, dass man eine Agentin ausgemacht hat, das große Konglomerat immer noch im Hintergrund bleibt und man dem Ganzen versucht, auf die Schliche zu kommen, fand ich gut. Das Themenfeld anhand der Auktion aufzumachen war auch gut, deswegen haben sie es wahrscheinlich auch im Film übernommen. Die Aufmachung ist neu, ist was Spannendes. Man kann in diese Kunstfälschungsgeschichte einsteigen, das haben sie ja im Film so gewählt. Hier war es ja gar keine Fälschung, sondern eben tatsächlich ein Fabergé-Unikat. Ja, das war für mich soweit solide. Die Kontrapunkte haben leider überwogen. Bin voll bei dir. Gar keine Action, wirklich gar keine. Kein Spannungsbogen.
Nee, also ganz ehrlich,
bei den anderen.
Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ist eigentlich das, was im ersten Satz gesagt wird, ist Programm in dem Buch. Es ist absolutes fucking Sommerloch beim Secret Service. Ja. Und nicht mal der einzige Fall, der anscheinend reinflattert, hat irgendwas mit Aufregung zu tun, wo du sagst, geil, ich darf den Fall übernehmen. Also wirklich, mehr Upturn bei dem Fall gibt es eigentlich nicht.
Ja, also die Handlung spitzt sich nicht wirklich zu und die Charaktere werden halt auch nicht ausgearbeitet. Also ich erfahre über James nichts Neues. Die anderen Charaktere total uninteressant. Ja, sind irgendwie Snowman nett, schön, alles klar, aber mehr halt auch nicht. Also da wird ja gar nichts aufgemacht, auch über M selbst nicht. Und die Beziehung zwischen James und M wird nur ganz marginal am Rande mal aufgegriffen. Also das war super, super dürftig. Dann haben wir keinen vernünftigen Abschluss für mich. Also ja, er wurde identifiziert und kann man als Abschluss verbuchen, aber ja, also ich hätte mir da ein bisschen mehr erhofft. Irgendeine Konfrontation, irgendwas. James wäre dabei aufgefallen, wie am Schnüffeln wäre. was auch immer.
Ja, oder dass die Gegenseite irgendwie noch ein paar Infos kriegt, dadurch, dass man eben auffliegt oder so, dass sie checken, sie sind irgendwie auch aufgeflogen. Ach, keine Ahnung, aber.
Oder ein spannender Plot-Twist, dass der Dude, Fanshawe oder wie du ihn genannt hast, dass der am Ende mit den Sowjets unter einer Decke steckt, irgendwas, aber da war ja nix, das war alles super einfach, wie auf dem Silbertablett präsentiert. Ja,
ist halt ziemlich eindimensional so.
Keine Emotion, keine spannende Wendung, und ich fand, selbst für eine Kurzgeschichte war es zu kurzweilig. Also das hatte ja wirklich sehr, sehr wenig Inhalt. Es ging wirklich rein um diese Versteigerung. Nebenher haben wir noch so ein bisschen Schmuckkunde gemacht. Das hat so dankenswerterweise weggelassen, dass wir jedes Mal so einen Katalogeintrag noch da hatten, wie
wir uns diese Schmuckstücke vorstellen. Die fand ich ja furchtbar, die dürfen wir nicht verschweigen, stimmt.
Und was die Historie ist, und hast du nicht gesehen. Also, ja, das war schon echt, puh. Ja, war schnell zum Vorbereiten, aber mehr halt auch nicht. Und von den Kurzgeschichten, die wir bisher hatten, war es meiner Meinung nach die schwächste, und ich bin bei 3 Punkten in Summe gelandet.
Ja, fair, kann ich nachvollziehen dann.
Dann haben wir auch Octopussy schon wieder abgearbeitet. Mhm. Halt, Arbeitstiere.
Geht doch, flugt's dann auch mit den Kurzgeschichten. Und ich find's ja immerhin schön, dass wir bei den Kurzgeschichten immer wieder Teile finden, die zumindest ein bisschen beim Film sind. Weil wenn die Bücher so gar nichts mit dem Film zu tun haben, finde ich auch immer schwierig. Heißt nicht gleich, dass die super schlecht sind, aber ja, man hat halt doch die Filme mehr präsent. Und ich finde, ein bisschen was kannst du den meisten Kurzgeschichten so entnehmen.
Da bin ich bei dir. Man liest jetzt auch keinen Wolf, weil es gab durchaus Bücher von Fleming, wo ich gedacht habe, oh, bitte lass es langsam mal zu Ende sein. Dann hast du dich da noch durch 10 Kapitel gequält und es ist nichts passiert. Also da war jetzt die ein oder andere Kurzgeschichte doch attraktiver. Jetzt haben wir noch eine auf der Agenda, bevor wir dann mal wieder in die Filme gehen, überraschenderweise. Nämlich in der nächsten Ausgabe gucken wir uns die Kurzgeschichte Im Angesicht des Todes an, zum gleichnamigen Film oder im Original From a Few to a Kill. Da bin ich sehr gespannt, welche Elemente da aus dem Buch oder aus der Literatur in den Film den Übertrag geschafft haben. Jetzt bei den beiden, die wir besprochen haben, war ja schon Sachen erkennbar oder wurden mal wenigstens erwähnt.
Ja, also, und wenn es nur die Namen auch teilweise sind, die machen ja auch schon ein bisschen was aus. Deshalb, genau, glaube ich, ich bin mal positiv, dass da auch so sein wird. Aber lass mich auch gerne überraschen. Vielleicht auch noch ein kleiner Take, den ich noch ganz gut finde bei den Kurzgeschichten. Zumindest sparen wir uns große rassistische, sonstige Ausschweifungen, die unschön sind. Dafür ist dann tatsächlich auch kein Platz. Das musste ich gerade noch denken, wo du so verglichen hattest. Das in den Kurzgeschichten ein bisschen besser, aber genau. Wenn wir dann damit durch sind, geht es ja auch wieder Richtung Filme. Ich glaube, das wird auch wieder spannend.
Ja.
Aber das Letzte gönnen wir uns natürlich noch in 2 Wochen dann.
Yes. Und vorher habe ich ja noch 2 Geil. Offene Fragen für dich aus einem kleinen Quiz.
Und ich wollte mich auch nicht raussneaken. Ich wollte...
Ja.
Nee, nein.
Alles gut. Freunde der Sonne und des Mondes und der Sterne, du hast schon 4 Fragen mehr oder weniger beantwortet von 6 möglichen Kategorien. 2 davon während des Films hast du souverän mit 100%iger Manier gekonnt, gewusst. Letzte Ausgabe sah es leider nicht so gut aus, da hatten wir 2 Flops, das heißt in Summe steht es jetzt 2-2 gegen das System, aber heute hast du ja noch die Chance, das Ganze extrem gut für dich zu drehen oder weiterhin auf ein Remis oder vielleicht auf eine kleine Niederlage. Es ist alles noch drin und ich habe eine Auftragsfrage für dich und ich habe eine Drehortfrage für dich. Was darf es sein?
Puh, ich weiß nicht, was mir besser liegt. Lass uns doch mit der Drehortfrage anfangen. Da könnte noch ein Strick vielleicht kommen, auch wenn du gesagt hast, dass die eigentlich beide machbar sind, aber ich kenne mich ja auch.
Gut, wo wurde das Fabergé-Ei, in dem es um den Film ja geht, gestohlen? Ursprünglich.
Ursprünglich wurde das...
Also wo kam es her?
Also in dem Film selbst, ne? Wo, ja, und das kam aus diesem ominösen Kunstkeller der Russen oder Schatzkammer oder weiß nicht, im Kreml, soweit ich weiß, war die da beheimatet.
Chapeau.
Das Unentschieden haben wir hier schon mal, vielleicht.
Ja, weil mein erster Gedanke war erstmal diese Verfolgungsjagd im Clownskostüm, aber das hatte ja nichts mit dem Ursprung zu tun. Richtig, vollkommen richtig. Im
Hat mir Kunstdepot aber auch ein bisschen hier der Schatz, das Kunstdepot, was hier angesprochen wurde, glaube ich, auch geholfen. Weil sonst weiß ich nicht, ob ich es noch so präsent gehabt hätte.
Gott. Jetzt haben wir noch, jetzt bist du quasi schon safe, schlimmer als unentschieden wird es nicht. Auftragsfrage, und auch die traue ich dir durchaus zu, und wenn es mit einem kleinen Tipp sein muss. Wie schafft es James, trotz Stich ins Herz zu überleben? Und ich meine, es war ein Messer oder ein Wurfstern oder sowas, was ihn getroffen hatte.
Da muss ich erstmal überlegen, wann hat es ihn getroffen und wo wurde er getroffen? War das in dem Kampf in den scheiß Zugdingern?
Nein. Deutlich vorher.
Deutlich vorher?
Ja. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Es war bei der Verfolgungsjagd durch Udaipur mit dem Tuk-Tuk.
Mhm. Boah, was... der hatte... Hat er nicht irgendwo so einen Keks umhängen oder irgendwas, was ihn gefühlt wie so ein Jahrmarktsherz in Bayern auf dem weiß ich was. Nee, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber hatte, meine ich, irgendwas Essbares umhängen, was ihm...
das okay, gib dir noch einen Tipp, dann könntest du noch einen Viertelpunkt wenigstens mitnehmen. Das, was ihn geschützt hat, wirft er anschließend von sich in die Menge und schafft damit auch eine Ablenkung.
Okay, jetzt bin ich wieder maximal verwirrt. Ich glaube, das wird dann an der Stelle leider nichts.
Okay, da müssen wir es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Es sind Geldscheine. Er hat vorher beim Würfeln, war es doch, glaube ich, ordentlich Cash gemacht, hatte die Geldscheine im Jackett und genau.
Das andere war vielleicht zu romantisch von mir gedacht mit dem Lebkuchenherz.
Nicht in
Weiß ich nicht, woher ich den Scheiß genommen habe, aber den gibt es auch irgendwo. Aber offensichtlich nicht bei Bond. Wäre vielleicht auch in Indien ein bisschen falsch aufgehoben.
Okay, aber nichtsdestotrotz, gut, unentschieden,
Remy
ist eine solide Bilanz und ich glaube, jetzt kannst du guten Gewissens in das nächste Abenteuer reinstarten. Ich glaube, das können wir so verbuchen und bis dahin, es sind ja nur 2 Wochen und wir müssen uns entsprechend natürlich auch noch vorbereiten und die schöne Geschichte einmal zu Gemüte führen. Wünschen wir euch eine gute Zeit, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei unserer kleinen Besprechung rund um den Bond-Kosmos. Und anschließend geht es ja auch schon wieder in die viel bekannteren Filme, raus aus dieser Literaturnische, auch wahrscheinlich unter den Fans eher verpönt. Nichtsdestotrotz, wir sind da. Wir haben alles an Materialien, was wir bekommen konnten, um entsprechend euch mit Infos zuzubombardieren und haben dann auch noch ein kleines Quiz und auch wieder ein kleines, Ranking ist es ja nur bedingt, aber eine kleine Bewertungsrunde. Es ist also für alles gesorgt.
Ganz genau, ich freue mich drauf. Ich muss auch sagen, so ein bisschen Vorfreude auch dann schon auf die Filme. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch ähnlich geht. Einfach auch aufgrund der Abwechslung, ohne zu sagen, dass die Bücher nicht auch ihren Reiz haben oder es sich mal lohnt, zumindest reinzuschmökern. Aber genau, der Abwechslungshalber freue ich mich dann auch wieder auf die Filme. Natürlich auch mit dir zusammen. Vorher dürfen wir noch das Buch einmal durchasten oder die Kurzgeschichte, die wahrscheinlich wie immer kurzweilig wird und... Ja, da freue ich mich auch drauf und sag an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Freue mich auf in 2 Wochen auf dich und auf euch, liebe Zuhörer. Und wir hören uns dann wieder, würde ich sagen. Bis dahin.
Yes, bis zum nächsten Mal.